Oh, heute sind wir eine ganz kleine Runde. Moin, schön, dass Sie hier sind. Hallo am Video. So ähnlich sieht es in den Übungen übrigens, so, zwei Wörter mit Ü, auch gerade aus. Das heißt, wenn Sie nächste Woche nochmal zur Übung gehen, dann werden Sie da wahrscheinlich Glück haben und da mit wenigen Leuten sitzen und können dann echt einfach die Fragen stellen, die Sie haben. Das ist das beste Betreuungsverhältnis, was man sich vorstellen kann. Okay. Gibt es irgendwas zu besprechen, bevor wir mit Satz 13, 12 weitermachen? Ich sage gleich nochmal, worum es ging, aber wir haben ja den Teil schon bewiesen und machen dann jetzt einfach den zweiten Teil. Also mal gucken, gibt es vorher irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann beginnen wir damit, dass wir uns erinnern, worum es in dem Satz eigentlich ging. Unter unseren üblichen Voraussetzungen haben wir den Körper R, eine natürliche Zahl n, und dann betrachten wir R auf n, das ist unser Vektorraum V. Wir haben das Standardskalarprodukt F auf V, mit dem wir jetzt arbeiten. Und dann haben wir zwei Aussagen. Moin. Die erste Aussage ist, dass wenn wir mit einer symmetrischen Bilinearform G auf V starten, dass wir dann genau eine Abbildung Phi basteln können, die bezüglich F selbst adjungiert ist. Und so, das gilt, dass man den Wert von F von V, Phi und W bestimmen kann, indem man den Wert von G von V und W ausrechnet. Das gilt für alle Vektoren V und W aus V. Das war Teil A. Das haben wir letztes Mal bewiesen. Ich habe erklärt, wie man auf dieses Phi kommt. Was ich, glaube ich, nicht kommentiert habe, ist, warum es nur auf genau eine Weise geht, das so zu machen. Aber da kann ich dann ja gleich noch was zu sagen. Und in Teil B, den wir dann gleich machen, da steht auch ein Hinweis. Okay, gucke ich mir gleich nochmal an. Ich habe es vergessen, warum der Hinweis da steht. Bei B haben wir ein selbst adjungiertes Beta, also wieder ein Endomorphismus, und der ist selbst adjungiert bezüglich F. Dann haben wir eine Abbildung G, die wir erstmal nur definieren. Wir sagen, was die tun soll. Die bildet Vektoren V und B ab, indem wir F anwenden auf das Bild vom ersten unter Beta und dem zweiten Vektor. Und dann behaupten wir, dass das eine symmetrische Bilinearform ist. So, jetzt muss ich einmal kurz in meine Notizen gucken. Denn in meiner Erinnerung war es so, dass wir stimmt, wir haben was bezüglich G gezeigt. Aber auch bezüglich F. Also nach meinen Notizen sind wir fertig mit dem Beweis von A. Das war alles richtig. Und das Einzige, was jetzt vielleicht noch fehlt, ich muss nochmal gucken, worauf dieser Hinweis sich bezieht. Ich verwirre mich gerade selbst. Was noch fehlt, ist ein Hinweis, warum es nur genau eine Möglichkeit gibt, dieses Phi zu definieren. Wir haben das ja gemacht, indem wir einfach mit der Gramschen Matrix A multipliziert haben, aber die Gramsche Matrix für G bezogen auf die geordnete Standardbasis. Und wir können ja mal kurz überlegen, was passieren würde, wenn man das nochmal auf andere Weise machen könnte. Wenn man also ein anderes Phi definieren könnte mit genau den gleichen Eigenschaften. Ja, den Trick haben wir schon gesehen. Wenn man noch so ein Phi definieren könnte, oder nennen wir es anders, nennen wir es Phi 1, mit genau diesen Eigenschaften, dann hätten wir ja die gleichen Bilder wegen der Selbstadjungiertheit, und dann könnte man die Form benutzen, um zu zeigen, dass dann wirklich die Abbildung dasselbe machen muss. Das heißt, da schreibe ich jetzt einfach nur so einen Kommentar drauf. Das ist es, was wir immer machen an der Stelle, wenn wir Eindeutigkeit zeigen wollen. Entweder wird es aus der Konstruktion sofort klar, das sehe ich hier nicht so, man könnte sich ein anderes Phi ausdenken als das, was wir gemacht haben. Aber wenn wir das täten, dann würde die Selbstadjungiertheitseigenschaft dazu führen, dass die Bilder festgelegt sind. Und in dem Moment, wo die Bilder festgelegt sind, über die Form und die Regularität der Form, muss die Abbildung dann dieselbe sein. Okay, wo schreibe ich denn ein bisschen hin? Vielleicht mache ich eine kleine Box an die Tafel. Ich schreibe mal dann links. Kommentar zur Eindeutigkeit. Die wir da in A von Phi verlangen, ist ja diese Beziehung, die da steht.
Eigenschaft einmal für Phi, das heißt, hier steht dann V hoch Phi, und einmal habe ich sie für V hoch Phi 1, aber in beiden Fällen habe ich ja die Gleichheit damit. Und diese Gleichheit und die Regularität von G liefern mir dann, dass die Bilder der Vektoren gleich sein müssen. Dann folgt also für alle V gleich V. Mit dem Zwischenschritt über g, f von v auf 1, g, und da f regulär ist, muss phi gleich phi 1 sein. Gut, das ist jetzt eine größere Kommentarbox geworden, aber nur deshalb, weil ich den Eindruck hatte, ich sollte mehr hinschreiben, als einfach nur, es liegt an der Eigenschaft und der Regularität. Und ich hoffe, das ist so in Ordnung. Wir haben also gezeigt, wie man das mit einem Phi machen kann, sodass es funktioniert. Und das, was da steht, sagt uns, es geht auch wirklich nur auf diese Art und Weise. Wenn man es mit noch einem Phi 1 hätte, wären die Abwägungen gleich. Oh, jetzt bin ich da zu klein. Wir waren ja eigentlich schon bei B. Das habe ich nicht geschickt gemacht. Ich fange mit dem Beweis hier unten an und wische da unten später, mache was anderes. Es sei denn, es gibt noch Fragen, ansonsten mache ich jetzt Teil B. Achso, mein Lesezeichen. Ja, Frage?
Wie lange, also wie viel Platz wird der Beweis ungefähr halten?
Warum?
Ich arbeite analog und deswegen. Und auch hier habe ich es quasi, muss ich zumindest den Platz nicht sortieren, wo wie viel.
Au!
B
ist eine Tafel höchstens.
Okay, okay.
Ja. Danke. Moment, mein Lesezeichen am Blick. Ach ja, genau. Wir haben in Teil A so eine Rechnung gemacht, da habe ich behauptet, dass man die Werte unter G berechnen kann, indem man macht V Stern, Gramsche Matrix, Stern, B transponiert. Und das gleiche galt auch für das Abbilden mit Phi, aber da war es klar, weil wir die geordnete Standardbasis hatten und dann reicht es mit der Matrix zu multiplizieren. Und ich habe erklärt, wie man darauf kommt und habe in der Podcast-Folge, die ich jetzt gemacht habe, zu Lemma, glaube ich, 13.9, da habe ich noch mit eingebaut, dass ich diese Rechnung auch nochmal zeige. Wenn Sie also das letztes Mal gesehen haben und sich gedacht haben, sieht plausibel aus, aber ich glaube es noch nicht wirklich, dann ist das die richtige Podcast-Folge für Sie, also die, wo es um 13.9 geht und um eine Illustration davon, da habe ich das am Ende nämlich mit eingebaut. Da haben wir ja auch eine symmetrische Binärform, bla bla bla. So, das war mein Lesezeichen. Da kommt jetzt die. Ja, und ich denke immer noch, dass keine Tafel ist. Was haben wir da? Wir haben dieses Beta, bla bla bla, selbst adjungiert und dann basteln wir dieses G und die Vorschrift für G steht da ja. Das heißt, wir müssen einfach nur irgendwas nachrechnen. Zwei Beta, selbst adjungiert. Bezüglich, was steht das dann? Bezüglich F. Und Phi und G wie angegeben. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht nochmal ab, was da an Vorschriften steht in Teil B, sondern ich konzentriere mich direkt auf das, was wir zeigen wollen, nämlich dass G eine symmetrische Bilinearform ist. Und wir können ja mal kurz für uns festhalten, was da zu tun ist. Bilinearform zu sein heißt, man muss von V kreuz V nach K gehen und man muss diese BLF-Rechenregeln erfüllen. Und symmetrisch zu sein heißt, dass man dann auch noch erfüllen muss, dass egal ist, in welcher Reihenfolge da die Einträge stehen, oder wir zeigen die Gramsche Matrix ist symmetrisch. Also zu zeigen, G, BLF und Symmetrie. Das ist zu tun, dass die Abbildung von V kreuz V nach K geht, also nach R, das steht da, oder? Wir schreiben da was hin für alle VW aus V kreuz V sei irgendwas. Dann definieren wir das über F und F bildet in den Körper ab, also bildet G ab den Körper ab. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr viel zu schreiben. Aber es geht um die Rechnung, ne? Verzeihung, falls der Ton gerade weg war, war komisch. Naja, was für Rechenregeln muss ich denn da zeigen? brauche eine Verträglichkeit mit der Summe in der vorderen und der hinteren Komponente und ich brauche eine Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation. Für f habe ich das doch alles. Wenn da einfach nur f stünde, hätten wir überhaupt nichts zu zeigen. F ist ja schon eine Linearform. Das Einzige, was da noch rumspringt, ist das Beta. Okay, das heißt, darum müssen wir uns kurz kümmern. Schreiben wir wirklich einfach nur den gleichen Vektor bei f rein. Und für f haben wir die Rechenregeln. Das heißt, da tue ich nichts. Ich mache nur was in der ersten Komponente, weil das Beta da rumläuft. Das heißt, wir machen jetzt, ich brauche noch einen Vektor, ne? Dann haben wir v1, v2 und w. v1, v2 und w. Dann gebe ich g von v1 plus v2, w ist das gleiche wie, jetzt schreibe ich einfach die Vorschrift ab, Nummer mit Beta raus. So, was muss ich ja machen? Was mache ich denn, wenn es einfällt? Ja, was mache ich?
Beta ist ja selbst manipuliert, also könnten wir Beta zum B rüberschieben und dann BLF anwenden.
Oh, das können wir machen. Gute Idee. Ich hätte was anderes gemacht, denn am Ende müssen wir wieder dahin zurück, dass wir die Summe hier vorne loswerden. Ich hätte verwendet, dass Beta ein Homomorphismus ist und dass wir deswegen Beta in die Summe reinziehen. Die andere Idee finde ich auch interessant. Und dann würde man es dann trennen und dann wieder zurückschieben. Gute Idee. Ich mache jetzt mal trotzdem das, was ich zuerst intuitiver fand, nämlich anzuwenden, dass Beta ein Homomorphismus ist. Aber danke. Gute Idee. Das heißt, ich schreibe jetzt weiter mit f von, ich glaube, dass mein Weg kürzer ist, aber wir gucken gleich nochmal. Dann steht hier f von v1 hoch Beta plus v2 hoch Beta, b. Jetzt verwende ich für f die BLF-Rechenregel. Dann steht da f von v1 hoch Beta, b plus f von v2 hoch Beta, b. Und jetzt sehe ich durch Hingucken, dass das erste der Wert für g ist und das zweite der Wert von g jeweils für v1 bzw. v2. Und mit Lagerfunktion sieht es fast genauso, da schreibe ich die Rechnung abgekürzt hin. Und ich würde sagen, wenn man es mit der Selbstattributiertheit macht, dann sieht es so ähnlich aus, aber man braucht ein paar Umformungen mehr, weil man da wieder zurück muss. Deswegen denke ich, das ist schneller. Deswegen lasse ich das jetzt so stehen, aber ich freue mich, wenn wir verschiedene Beweiswege sehen. Dann wird also das und mit Lambda mache ich es auch nochmal eben. Aber wahrscheinlich sehen Sie schon, was passiert. G von Lambda mal V1,G ist F von Lambda mal bla bla bla, jetzt kommt das Beta Homomorphismus ist und dann kommt BLF für F. Das heißt, das Lambda ziehe ich da raus und dann nach vorne. Dann steht da Lambda mal F von V1 Beta, B und das hier ist offensichtlich G von V1, B. Fertig. Und obwohl ich diese extra Rechnung hingeschrieben habe, bin ich mir sicher, dass der Tag jetzt haben wir also gesehen, G ist eine Linearform, warum ist G symmetrisch? Da müssen wir jetzt gleich nochmal hingucken. Und das ist auch einfach eine Rechnung. Symmetrie. Ich behalte mal die Vektoren, die ich da habe. Das heißt, ich nehme jetzt G von V1, B her und rechne die los. Oder Einwände. Also jetzt die Gramsche Matrix irgendwie bilden und dann darauf gucken, ist mir zu nervig, ich mache es einfach direkt. Das ist direkt mit G. G von V1, G ist nach Definition F von V1 hoch Beta, B Jetzt möchte ich der Idee folgen, die Selbstattributiertheit zu benutzen. Das heißt, Selbstatt für Wetter bezüglich F. Und das ist auch richtig. Genauso ist es da vorausgesetzt. Bla bla bla, dann schiebe ich Wetter also über zu W. Und dann steht F von V1, W Wetter. Ich weiß nach Voraussetzung, dass F das Standardskalarprodukt ist. Das ist symmetrisch. Das heißt, innerhalb von F darf ich die Reihenfolge vertauschen. Dann mache ich das doch mal. F ist das Standardskalarprodukt. Dann tausche ich doch mal. Dann steht mal F von W Beta, V1. Und sind wir dann vielleicht schon fertig? Naja, nach Definition von G kriege ich doch jetzt aus dem, was hier steht, G von W, V1. Und dann bin ich doch schon fertig. Das war's. Das war die Symmetrie. Also eigentlich ein Einzeiler, nachdem man sich klar gemacht hat, dass die Rechnung wieder geht. Das melde ich, Siri. Okay. Das war der Satz.
Ja.
Eine generelle Frage zur Symmetrie.
Ja.
Wenn man die Gramsche Matrix hätte, dann kann man einfach zeigen, dass die transponiert gleich ist, oder?
Genau. Und das dürfen Sie sehen. Mhm. Sie dürfen hinschreiben, ich sehe, dass die Matrix symmetrisch ist. Und wenn Sie sich verguckt haben, das ist schade, aber
okay, danke.
Sie dürfen es sehen. Ja.
Das heißt, Sie müssen noch nicht mal die Matrix ausschreiben, so und dann transponiert.
Oh doch, bei der ausgeschriebenen Matrix dürfen Sie es sehen.
Okay, also wenn die ausgeschrieben werden, müssen Sie es sehen.
Ja. Wenn sie da steht, dann dürfen Sie sehen, dass die Matrix symmetrisch ist. Also da glaube ich Ihnen dann, dass Sie sich richtig gemerkt haben, was Symmetrie bedeutet, also an welcher Diagonale man quasi spiegeln muss. Das bitte nicht falsch machen. Und dann dürfen Sie das sehen. Aber wenn die Matrix dann nicht ausgeschrieben steht, sondern Sie nur eine Vorschrift haben, wie man die Werte unter der Bilinearform ausrechnet, oder wenn da sogar noch ein Sigma rumläuft, dann müssen Sie mehr machen. Okay, ja.
Was steht unter dem vorletzten Gleichzeichen?
Was steht? Achso, das sind wenige Buchstaben und vor allem keine Vokale. Aber wenn wir Vokale kaufen, dann steht da Standardskalarprodukt. Ja. Ja gut, wir müssen mehrere Vokale kaufen, aber das ist das Standardskalarprodukt. Darauf beziehe ich mich, denn F ist ja nach Voraussetzung im Satz das Standardskalarprodukt und es ist symmetrisch, deswegen. Das heißt, ich verwende eigentlich die Symmetrie, aber weil da nicht steht, dass F symmetrisch ist, sondern weil da steht, dass F das Standardskalarprodukt ist, habe ich das so gemacht. Ja, sehr, sehr berechtigt. In der Algebra machen wir dann bestimmt wieder so eine Liste mit meinen Lieblingsabkürzungen, die wir immer erweitern können. Gut, das war der Satz. Dann sind wir damit schon fertig und können jetzt, wir können das abhaken. Gleich, wir machen die Hauptachsentransformation. Los geht's! Hauptachsentransformation, was passiert da? Vielleicht sage ich Ihnen erstmal kurz die Idee. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir sind hier so 3D-mäßig unterwegs und hier liegt so ein Doppelkegel rum. Ist ja manchmal so, ne? Also irgendwo da so ist das Zentrum, der Mittelpunkt. Und dann geht der Doppelkegel so darüber in die eine Richtung und hier so runter in die andere Richtung. Und wir wollen ihn untersuchen. Also ist Doppelkegel ein Begriff? Nee. Also Sanduhr ja, wenn es nicht rund ist, sondern gerade.
Ja.
Genau, also so hier so ein Kegel, so und dann nach unten nochmal und alles super symmetrisch. Ist immer mal ein extra Kapitel am Ende, weil das lustig ist, aber wir haben diesmal leider keine Zeit. Wäre sonst mein Bonus am Ende gewesen, aber okay. Jetzt komme ich wenigstens dazu, das noch zur Motivation zu verwenden. Wir stellen uns also vor, hier liegt so ein Doppelkegel rum, aber der liegt so total schief, unübersichtlich hier im Raum. Wir wollen ihn irgendwie untersuchen und denken uns, hey, es wäre viel cooler, wenn die Symmetrieachse, die wir sehen, die offensichtlich da so durchläuft, um die man sich quasi den so gedreht vorstellen kann, wenn die einfach auf einer der Achsen läge, wäre viel cooler. Also hier so zum Beispiel, wenn der hier so senkrecht drinstehen würde, das wäre viel besser, um den zu untersuchen. Die Parametrisierung wäre einfacher, man würde die Symmetrie sehen, die ganzen Formeln wären einfacher, oder? Zustimmung, dass das irgendwie gut wäre, wenn man das machen könnte? In der Physik machen die es auch ständig, oder in der Chemie, wenn die irgendwelche Moleküle oder Sachen modellieren, dass sie dann sagen, ja, wir basteln das Koordinatensystem so, dass das Zeug halt da liegt und dann sieht man halt die und jene Symmetrie und alles ist schön. Ja, das heißt aber, es muss möglich sein, das Koordinatensystem da so hinzulegen. Und so verstehe ich die Hauptachsentransformation. Für mich sagt der Satz, wir können unser Koordinatensystem irgendwie so geschickt hinlegen und im Zweifel auch noch irgendwie mit unseren Formen, die wir da haben, in Einklang bringen, dass das für die Modellierung schön ist und dass das, was senkrecht stehen ist, geometrisch auch wirklich senkrecht stehen ist im Rahmen unserer Form. Das ist für mich die Hauptachsentransformation. Also gucken wir, wie es mathematisch aussieht. Unter unseren üblichen Voraussetzungen haben wir wieder den Körper R und wieder N, Gesundheit, und wir haben wieder R auf N. Das heißt, Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie wollen, in unseren Anwendungen, dass wir R auf 3 haben und dann da drin irgendwas Geometrisches untersuchen oder irgendwas modellieren, Moleküle oder irgendwas Schönes. Und F ist das Standard-Skalarprodukt. Das heißt, da haben wir geometrisch das senkrecht stehen, das ist, was wir denken. Je nach Basis. Und hier kommt es nämlich. Wenn wir jetzt eine symmetrische Bilinearform haben, G, die auch noch irgendwas modelliert, dann behaupte ich, gibt es eine Basis B, die zwei tolle Eigenschaften gleichzeitig hat. Erstens ist es eine Orthonormalbasis bezüglich F. Das heißt, senkrecht stehen bedeutet dann wirklich senkrecht stehen. Und es ist eine Orthogonalbasis bezüglich G. Das heißt, wir fangen auch noch schöne geometrische Eigenschaften von G ein. Das können wir gleichzeitig. Das ist der Witz bei der Hauptachsentransformation. Und dass das geht, wird oft benutzt bei Anwendungen, ohne dass man sagt, dass das dahinter steckt. Kann also sein, dass Sie das schon ganz oft gesehen haben, aber ohne dass jemand gesagt hat, wir benutzen hier die Hauptachsentransformation. Okay, gibt es Sinn für Sie? Das ist schön, sowas zu haben. Dann beweisen wir das mal. Und danach kommt ein Beispiel. Oh, da können wir ganz viel rumrechnen und ganz viel üben. Aber erstmal kommt die Hauptachsentransformation. Und für Menschen, die wissen wollen, wie viel Platz wir brauchen, das passt auch auf eine Tafel.
Wo sind wir denn? 13, 13. Schön.
Okay. Benutzen wir doch mal, dass wir hier ein F haben, also so ein Standard-Skalarprodukt F, und dann haben wir noch G, also eine symmetrische Bilinearform, und das sieht doch genauso aus wie in Satz 13, 12. Und da steht in Teil A, wenn wir so eine symmetrische Bilinearform haben, dann existiert ein, sogar genau ein, bezüglich F selbst attenuierter Endomorphismus, der irgendwas kann, den können wir nochmal hernehmen. Das heißt, wir benutzen jetzt mit den Voraussetzungen, die da stehen, den Satz von vorher, und zwar Teil A. Und dann nehme ich das her und ich nenne es auch Phi. Und das soll selbst attribuiert sein bezüglich F. Und so, dass halt das Bild, was da im Satz stand, das kann man nicht lesen, Moment. Jetzt möchte ich gerne den Spektralsatz da drauf werfen. Mal kurz erinnern, was da los war. Da haben wir auch ein Skalarprodukt, der Körper ist R oder C, das sieht gut aus, haben wir hier. Und wir haben einen selbstattenierten Endomorphismus bezüglich F, super, haben wir auch, nämlich dieses Phi. Das heißt, die Situation, die wir jetzt haben, passt genau zum Spektralsatz. Und da stehen verschiedene Sachen drin. Unter anderem steht da drin, dass wir eine Orthogonalbasis finden, die aus allen Vektoren zu Phi besteht. Orthogonalbasis bezogen auf F. Okay, da haben wir also den Spektralsatz darauf. Der Spektralsatz, der hat eine Nummer, ich glaube, es war 13,10. Und da möchte ich Teil C zitieren. Der liefert uns eine Ordnung.
Und was ich da, glaube ich, schon mit erzählt habe nebenbei, war, dass wenn man nicht bei Talsatz so eine Orthogonalbasis bastelt, dass man die auch als Orthonormalbasis basteln kann. Da schreibe ich jetzt nochmal einen Satz zu hin, weil wir das ja im Spektralsatz nicht explizit so ausformuliert haben. Aber was ist da jetzt los? Ich habe da jetzt also meine Vektoren in der Orthogonalbasis, was können die? Na, die stehen paarweise aufeinander senkrecht, wenn die Indizes verschieden sind, und die haben jetzt selber irgendeinen Wert, wenn ich erstmal nicht interessiere. Was fehlt mir zu einer Orthonormalbasis? Naja, ich muss die irgendwie normieren können, in dem Sinne, dass ich ein skalares Vielfaches wähle, sodass sie mit sich selber Wert 1 haben. Und es gibt nur einen Fall, in dem das nicht geht. Der einzige Fall, wo es schiefgehen kann, ist der, dass die mit sich selber Form Wert 0 haben. Dann habe ich verloren, dann kann ich kein passendes skalares Vielfaches wählen, sodass da eine 1 rauskommt. Ja, aber können Basisvektoren in diesem ganzen Szenario auch sich selber sind? Wie geht das? Ist es ganz abgemacht? Wie kann man das selber sein? Es gibt Vektoren, die es können. Die Frage ist, auf Basis das können können. Dann schütteln jetzt schon Leute vorsichtig den Kopf. So, Sie dürfen Ihr Kopf schütteln jetzt mit einem Satz unterstreichen. Wollen Sie es versuchen?
Ich kann nicht in das Wort
Sie haben die Intuition und können es nicht in Worte fassen. Das ist in Ordnung, das kann passieren. Ich schalte mal um auf die richtige Tafel. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Aber ich habe auch eine Meldung gesehen. Oh, mehrere Meldungen. Wollen Sie es versuchen?
Also was ist jetzt die richtige Frage?
Die Frage ist, ob diese Vektoren hier aus der Orthonormalbasis B, ob die auch selber senkrecht stehen können. Sodass wir also keine Orthonormalbasis daraus basteln können. Geht das? Kann das für eine Vektor passieren? Auch den Kopf, auch Intuition.
Ich weiß nicht, irgendwas mit dem Standard-Skalarprodukten, ich habe den argumentiert.
Genau, generell mit Skalarprodukten ist da was los.
Ich glaube, Skalarprodukten, weil wenn es ein Standard-Skalarprodukt ist, ein Skalarprodukt, glaube ich, ist es positiv definiert. Und da das nur möglich ist, wenn es ist, es funktioniert nur in der Nullvektor, glaube ich.
Nur der kann auch selber
sein. Aber ich glaube, das ist nur Basis, das kann ja nicht der Nullvektor drin sein.
Danke. Dann alles völlig richtig erklärt. Beim Skalarprodukt steckt mit drin, dass man positiv definiert ist. Der einzige Vektor, der auf sich selber senkrecht steht, ist der Nullvektor, der liegt nicht in der Basis. Nie, noch nie. Das war auch in Woche 3 schon wieder. Okay. Da ein Skalarprodukt ist, gilt für alle Basis.
Thank you.
sein, dass die nicht verschieden sein müssen. Wer will, dass das vielleicht später sonst verraum ist? Ja, machen wir das. Nicht not, das heißt notwendigerweise, langes Wort, verschieben. Die Abkürzung da steht für nicht notwendigerweise verschieben. Und ich behaupte, dass wir jetzt fertig sind. Denn wir wollten doch, dass unsere Basis gleichzeitig eine Orthogonalbasis zu G ist. Das heißt, ich muss doch einfach nur gucken, was passiert, wenn ich G auf zwei verschiedene von diesen Basisvektoren anwende. Mach ich das? Ich muss nachprüfen, was passiert, wenn ich DI und DJ einsetze in die Form G. Also, G von, wo möchte ich anfangen? Völlig egal. G von DI BJ. Weiß ich irgendwas? Nee, fast nichts. Aber oben steht was. Die Beziehung zwischen G und F. Denn über F weiß ich was. Und die Infos für F möchte ich gerne nutzen. Das mache ich, indem ich jetzt zwischen G und F hin und her wechsle. Das heißt, ich benutze diese Gleichung. Brauche schon mal Farbe?
Du willst die Farbe?
Das ist doch witzig. Dann könntest du jemand fragen. Brauche ich jetzt eine Seite. Niemand wünscht sich Farbe. Oh, doch, okay. Halt. Sie wissen doch, ich brauche deutlicher Meinungsäußerungen. Ja, nehmen wir mal das da. Die Gleichung, die benutze ich ja nicht zweimal, wenn ich das richtig sehe. Einmal hier. Denn es ist ja jetzt irgendwie klar, was wir machen, oder? Da kommt jetzt F um die Ecke. Und F sagt, ich mache daraus B, I und Phi. Und B. Und Quatsch, B, J. So. Jetzt wende ich Phi auf B, I an. Und das kann ich. Ich weiß, was rauskommt. Nenne ich Lambda I mal B, I. Nee, ich brauche es nur einmal. Ich brauche es nur einmal. Das ist mein Gleichheitszeichen. Egal, ich schreibe ab. BLF sagt, ich kann Lambda nach vorne rausziehen. Dann habe ich Lambda mal F von B und J. Und ich behaupte, dass wir jetzt fertig sind. Und wer kann mir sagen, warum? Warum weiß ich, dass das rauskommt und warum kommt jemand fertig? Was macht F mit verschiedenen Basisvektoren auf unserer Basis? Ist das eine Meldung? Eine halbe? Okay, dann sagen Sie einen halben Satz.
Bildet F nicht einfach das Skalar, das Standard-Skalarprodukt?
Ja, und wie hatten wir unsere Basis gewählt? Wenn es die Standardbasis wäre, wäre alles klar, aber ist es ja vielleicht. Wir haben den Weg gewählt, sodass wir jetzt bei F irgendwas wissen. Oh, Publikumsdiplomatie. Darf ich den Publikumsdiplomatie?
Das ist gut, weil die Sekretärin steht.
Genau, wir haben ja hier das als Orthogonalbasis gewählt, bezüglich F. Das heißt, bezüglich F standen nämlich die ganze Zeit senkrecht aufeinander. Also kommt dann raus, Lambda ist 0, Lambda ist 0. Ich brauche das nur einmal. Und die Basisvektoren stehen auch senkrecht aufeinander bezüglich G. Und der Witz war, diese Beziehung hier. Das ist das, was wir die ganze Zeit benutzen. Wir schieben die Informationen zwischen den Formen und hin. Ja.
Eine Frage zum Spektrum. Wie können verschiedene Eigenwerte im Spektrum liegen? Nein, gleiche Eigenwerte mehrmals.
Der liegt ja nur einmal, aber ich kann ja zum gleichen Eigenwert verschiedene Eigenvektoren hernehmen. Das geht. Wenn der Eigenraum groß genug ist, also nehmen wir die identische Abbildung, die hat nur den Eigenwert 1, aber wenn ich in R und 3 unterwegs bin, finde ich eine Basis aus Eigenvektoren, also genug unterschiedliche Vektoren, die auch in einer Basis liegen können, sodass das geht. Ja. Geht es um die Notation, also wie wir das hinschreiben?
Aber steht quasi unter den Eigenwerten, steht ja nicht nur, wenn wir heute verschieben.
Ja.
Ja, genau. Ich kann mir also quasi den gleichen Eigenwert mehrmals hernehmen und ihn unterschiedlich nennen. Die Bezeichnung ist ja so, dass es für Vektoren ist. Das heißt, ich würde den Eigenwert, ich bleibe bei meinem Beispiel, da würde ich den Eigenwert 1 jetzt einmal hernehmen und ich nenne ihn Lambda 1 für meinen ersten Basisvektor. Dann nehme ich ihn mir nochmal her, nenne ihn Lambda 2 für den zweiten Basisvektor. Das heißt, ein Teil von mir weiß, dass es die gleiche Zahl ist, aber die Bezeichnungen sind unterschiedlich, damit ich Flexibilität habe, denn ich weiß ja nicht, ob die gleiche oder verschieden wird.
Ja, sehr berechtigte Frage. Ich verstehe den Punkt, ja. Nach mehr, der Beweis ist übrigens fertig. Ich habe das nicht so gefeiert wie sonst, aber wir haben jetzt ja am Ende gesehen, dass, dass B auch eine Orthogonalbasis für G ist. Das Mikro rutscht hier immer so ein bisschen wieder weg. Ich fürchte, heute wird eine Vorlesung mit mangelhaftem Ton. Das tut mir leid, also für die Videokarte. Mal sehen. Manchmal ist es doch nicht so schlimm, wie ich denke. Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Hauptachsentransformation ist erledigt. Dann kommt jetzt ein Beispiel. Und in dem Beispiel, ich sage das jetzt am Anfang einmal, in dem Beispiel gibt es an verschiedenen Stellen die Option zu sagen, hey, ich will diese Rechnung sehen. Und ein, zweimal werde ich auch sagen, möchten Sie diese Rechnung sehen. Und der Rest ist so Standardkram, bei dem ich denke, nee, diese Rechnung machen wir jetzt nicht nochmal, denn die machen wir schon seit Monaten. Da gehe ich davon aus, dass Sie das einfach können. Und natürlich weiß ich auch, dass Sie nicht alles immer live sofort im Kopf mitrechnen, aber es geht ja auch nur darum, an dem Beispiel einmal zu sehen, was die Schritte sind, also was man macht. Hier ist Beispiel 13.14. Wir fangen an mit R auf 3, mit dem Standard-Skalarprodukt. Das heißt F, der Raum heißt V. Und G ist irgendeine symmetrische Bilinearform. Da hätte ich jetzt eine Vorschrift hinschreiben können, wie man die Formwerte berechnet, aber stattdessen habe ich entschieden, dass ich einfach eine Gramsche Matrix dahin werfe. Und dann kann man für die Basis, auf die sich das bezieht, die Werte ausrechnen und dann ja durch Linearkombinationen für alle Vektoren ausrechnen, was die Werte sind. Sind Sie damit einverstanden? Das heißt, so wie ich sonst manchmal sage, hier ist ein Vektorraumhomomorphismus, ich werfe Ihnen den hin mit einer Abbildungsmatrix, so werfe ich Ihnen hier eine Gramsche Matrix. Und dass die Form G wirklich symmetrisch ist, kann man daran sehen, dass die Matrix symmetrisch ist. So, schön, haben wir das Thema auch nochmal aufgegriffen. Und jetzt habe ich also alle Zutaten für die Anwendung der Hauptachsentransformation. Ich habe meinen Raum, R auf 3 in diesem Fall, ich habe mein Standardskalarprodukt F, ich habe meine symmetrische Linearform G. Und jetzt sagt die Hauptachsentransformation, ich finde eine Basis, die gleichzeitig Orthonormalbasis bezüglich F ist und Orthogonalbasis bezüglich G. Der Satz sagt nicht, wie wir die finden. So ein bisschen, ne, über einen Spektralsatz, aber da stand jetzt keine Basisvorschrift. Also gucken wir mal, wie das geht. Der Schlüssel ist, dass wir ja gleichzeitig Eigenvektoren für eine Abbildung haben wollen und die Abbildung steht da zwar nicht, aber die Abbildung war ja auch im Beweis unser Hilfsmittel, um auf so eine Basis zu kommen. Also machen wir das jetzt. Wir suchen uns einen selbstadjungierten R-Endomorphismus, den wir benutzen können, um über Eigenvektoren dazu eine geeignete Basis zu basteln. Da benutzen wir Satz 13.12a. Und ich nehme jetzt also so einen Endomorphismus F her, Phi her, bezogen auf F. Ich muss vielleicht gar nicht wissen, was der genau macht. Ich weiß, es gibt sowas. Dann habe ich diese Beziehung, die wir die ganze Zeit benutzt haben, nämlich, dass für alle Vektoren V und B gilt, dass wenn ich F anwende auf V hoch Phi, B, dass dann dasselbe rauskommt, als wenn ich G anwende auf V und B. Und tatsächlich, und das steht ja jetzt so als Bemerkung, könnten wir jetzt sogar ausrechnen, was Phi macht. Denn eine Möglichkeit, so ein Phi zu finden, und wir haben uns ja überlegt, es geht auch nur so, war, dass man sich auf die Standardbasis bezieht und sagt, man macht einfach Multiplikation mit der Gramschen Matrix von G, also mit der Matrix, die da oben steht. Deswegen jetzt meine Frage an Sie, möchten Sie das einmal sehen? Ja. Okay. Dann machen wir jetzt eine kleine Idee. Ah, super, das passt. Dann gehe ich da an die Tafel. Ich brauche, glaube ich, hier irgendwas zum Draufgucken, damit ich nicht die ganze Zeit darüber schauen muss. Das heißt, das wird jetzt Bemerkung zum Beispiel 13.14. So, dann haben wir das wunderbar gezeichnet. Das heißt, wir wollen jetzt Phi explizit machen. Für was für Vektoren brauche ich Infos über Phi, damit ich das dann auf alle Vektoren von V ausgeben kann? Ja? Genau, ich brauche irgendeine Basis und für die mache ich das. Und was für eine Basis ist sogar egal. Aber da sich hier bisher
viel auf die Standardbasis bezieht, kann ich ja auch mal mit der Standardbasis anfangen und mir überlegen, wie die Standardbasisvektoren von phi abgebildet werden. Naja, was wir gesehen haben an Bastelei, wie man auf dieses phi kommt, war, dass man die Vektoren mit der Gramschen Matrix, die da oben steht, multipliziert. Das heißt, ich habe jetzt 1, 2, 0 Stern, unsere Gramsche Matrix. Und das können wir einmal ausrechnen. Rechnen Sie mit, bitte. Oder gucken Sie irgendwie mit. Ich mache das jetzt im Kopf. Also hier habe ich meinen Zeilenvektor. Wenn ich den mit der ersten Spalte der Matrix kombiniere, dann sehe ich, dass da eine 1 steht. Wenn ich den Vektor mit der zweiten Spalte der Matrix kombiniere, dann sehe ich da auch eine 1. Und mit der dritten Spalte sehe ich eine 0, weil sich da 1 und 0 und 0 und 0 und 0 und 1 kombinieren. Das heißt, mein Bild ist 1, 1, 0. Und da wir schon so viel Matrix-Multiplikation gemacht haben, sehen wir jetzt vielleicht schon, wenn ich die Standardbasis verwende, dann kopiere ich einfach die Zeilen der Abbildungsmatrix. Ne? Da stehen wirklich die Bilder drin. Sehen Sie das? Möchten Sie noch eine solche Rechnung sehen? Möchte jemand das? Eine Person möchte das, okay? Dann machen wir jetzt noch eine. 0,1,0 phi ist genauso gerechnet. Also denke ich mir jetzt diese Zeile 0,1,0 und kombiniere die mit den Spalten. Bei der ersten Spalte kommt dann eine 1 raus. Bei der zweiten sehe ich 1 mal 2, also 2. Und bei der dritten sehe ich wieder 0. Und, das rechne ich jetzt nicht aus, aber es funktioniert genauso. 0 und 1 unter phi kopiert die dritte Zeile, das heißt, der Vektor wird auf sich selber kopiert. Oh, sehr gut, ich sehe den Eigenwert 1 und ich sehe ja schon einen Eigenvektor.
Schön.
Und daraus kann ich jetzt alle Bilder ausrechnen. Ist das erstmal okay? Das heißt, wir können wirklich rausfinden, nicht nur, dass dieses phi existiert, sondern auch, was das macht, indem wir nämlich die Bastelvorschrift aus dem Beweis benutzen. Ergänzung Nummer 1. Dann gucken wir jetzt weiter und da kommt bestimmt gleich die nächste Rechnung, die wir machen wollen. Guck mal eben. So haben wir jetzt phi bestimmt. Dann kriege ich diese Bilder. Achso, die stehen ja sogar. Wie langweilig. Na gut, Sie haben den Rechenweg jetzt nochmal gesehen. Dann kann man irgendwie die Eigenwerte bestimmen, das mache ich jetzt nicht, ne? Charakteristisches Polynom, bla bla bla. Aber was wir nochmal machen könnten, ist, dass wir uns überlegen, wie man jetzt eine Orthogonalbasis für G sich suchen würde, zum Beispiel mit dem Gram-Schmidt-Verfahren. Also da habe ich mir auch nochmal Vektoren überlegt und hingeschrieben und da könnten wir auch nochmal eine Rechnung machen, um zu gucken, dass die wirklich senkrecht aufeinander stehen. Gucken wir mal, wie das hier weitergeht. Da steht nicht noch mehr, das heißt, das könnte ich an der Tafel noch kurz ergänzen, wenn Sie möchten. Moment. Ja, aber vielleicht reicht auch das, was da steht. Also, wir haben uns überlegt, was dieses Phi macht. Wir können die Eigenwerte ausrechnen. Und wir wissen doch eigentlich aus der Art und Weise, wie das im Beweis vom Spektralsatz gemacht wurde, dass wenn wir uns jetzt eine Basis aus Eigenvektoren dazu schnappen, dass das dann schon die gewünschte Basis ist, oder? Eigentlich haben wir alle Informationen. Da kann man jetzt noch die Normierung einführen. Aber dass dann diese Basis schon das erfüllt, was in der Hauptachsentransformation steht, das haben wir ja gerade im Beweis gesehen. Man kann ja dann wirklich die gleiche, nur etwas normierte Basis nehmen. Ergibt das Sinn? Soll ich Ihnen mal Vektoren hinschreiben, damit Sie selber nachrechnen können, ob Sie das hinkriegen? Und dann können Sie vergleichen.
Okay, ich schreibe Ihnen meinen Vorschlag hin.
Wenn Sie einfach nur eine Orthogonalbasis suchen wollen für G oder eine Orthonormalbasis, das kann man nämlich zwischendurch einmal machen, um das zu üben.
Dann können Sie vergleichen, wenn Sie das üben wollen.
Na, wir sehen ja in der Gramschen Matrix, dass da schon Sachen senkrecht aufeinander stehen, zum Beispiel der erste und der dritte Basisvektor. Das kann man an der Gramschen Matrix erkennen. Deswegen behalte ich die auch, aber ich wandle den zweiten ab. Das ist die 1 bleibt der gleichen man sich ab und dann können Sie einmal gucken, ob Sie auch darauf kommen. Für den zweiten Maßvektor habe ich mir überlegt, minus 1, 1, 0. Und wenn Sie nachrechnen wollen, dass das eine Orthogonalbasis ist, also erstmal muss man ja gucken, ist es überhaupt eine Basis, aber das kann man durch hingucken sehen, dass diese drei Vektoren eine Basis für auch drei bilden. Und wenn Sie dann noch nachrechnen wollen, ob die paarweise senkrecht aufeinander stehen, die verschiedenen, dann müssen Sie ja irgendwie die Werte unter G ausrechnen. Für die Basisvektoren ist es kein Problem, aber wenn Sie jetzt einen Hinweis brauchen, wie man das macht, wenn ein Vektor dabei ist, der kein Basisvektor ist, könnten wir das auch mal kurz besprechen, wenn wir schon mal dabei sind. Braucht da jemand einen Hinweis? Also bräuchte jemand jetzt einen Hinweis, wie man G von C1, C2 ausrechnet zum Beispiel? Wenn es Ihnen klar ist, super, dann würde ich vorschlagen, sagen Sie einmal kurz, wie Sie es machen würden und dann gehen wir weiter. Wie würden Sie das machen? Ja?
Ich verstehe noch nicht ganz, warum wir gerade überhaupt diese. Also wir haben doch schon die Basis, die Standardbasis, und die ist doch probiert, was suchen wir denn eigentlich?
Oh, die bezieht sich auf F. Aber G ist ja diese andere Form, die da rumläuft, und für die haben wir noch keine schöne Basis. Ja, deswegen hatte ich gesagt, das ist eine andere Möglichkeit, wie man zwischendurch abbiegen und sich einmal nur überlegen kann, wie würde ich mir eine Orthogonalbasis für G suchen. Und dann haben wir noch diesen anderen Weg über die Eigenvektoren, wo man die Hauptachsentransformation anwendet. Wir machen hier zwei Dinge gleichzeitig in dem Beispiel. Ja, also mir ging es darum, deswegen habe ich zwischendurch gefragt, wäre Ihnen klar, wie Sie einfach so zu Fuß eine Orthogonalbasis finden können? Und dann wäre das Gram-Schmidt-Verfahren zum Beispiel. Und ich habe jetzt zum Abgleich mal was hingeschrieben, damit Sie vergleichen können, ob Sie auf sowas Ähnliches kommen. Darum geht es. Das andere ist der Weg mit dem Phi, den habe ich ja vorher erklärt, der war dann eigentlich schon zu Ende. Ja, nee, danke, das war vielleicht nicht klar genug gemacht. Ja.
Wie hängen jetzt F und G zusammen?
F und G hängen zusammen über dieses Phi und über die Beziehung, die hier steht, in der Mitte. Das ist immer die gleiche Beziehung, die wir da haben. Aber das liegt daran, dass Phi das kann. Also wenn wir ein anderes Phi haben, dann müssen wir F oder G verändern, damit das entsteht. Okay, wer kann mir sagen, wie ich jetzt den Wert ausrechne von G und zum Beispiel C1, C2? Weil das jetzt ja andere Vektoren sind, als die, für die wir die Clansche Matrix für G aufgestellt haben. Wie würden wir das also machen? Ja?
Jeweils C2 als Linearkombination aus den Basisvektoren herstellen.
Genau, und dann? Genau, richtig. Genau, sehr gut. Ist es jemandem nicht klar? Möchte jemand das an einem Beispiel sehen? Okay, dann schreibe ich eine Konvention hin. Zum Beispiel, und ich habe schon gleich umgeschaltet, glaube ich. Aber wir haben ja Zeit, das ist kein Problem. Vielleicht nehmen wir uns das einfach. Zum Beispiel ist G von C1, C2 das gleiche wie G von C1. C1 ist der erste Standardbasisvektor, den kann ich so lassen. Und für C2 muss ich jetzt halt irgendwas hinschreiben, was mir weiterhilft. Und da würde ich jetzt minus einmal den ersten plus einmal den zweiten Standardbasisvektor hinschreiben, weil ich für die Einstellung aus der Gramschen Matrix benutzen kann. Das heißt, dann habe ich minus 1, 0, 0 plus 0, 1, 0. Dann kommt BLF und sagt, dass ich das dann schreiben kann als minus G von C1 mit sich selber, denn 1 mal 0 ist ja C1, plus G von C1 mit dem zweiten, also 0, 1, 0, der hat jetzt gerade noch keinen Namen. Und jetzt kommt die Gramsche Matrix. Für C1, C1, also für den ersten Basisvektor mit sich selber, gucke ich nach oben links und da steht eine 1. Also habe ich minus 1 stehen, plus. Hier gucke ich mir den ersten Basisvektor und den zweiten an. Die Reihenfolge ist egal, weil die Form symmetrisch ist. Aber ich gucke jetzt mal wirklich an die richtige Stelle da oben. Erste Zeile, zweite Spalte, da steht eine 1. Also habe ich minus 1 plus 1 und das ist 0. Und wenn Sie an das Gram-Schmidt-Verfahren denken, dann ist es ja auch genauso, dass man das so macht, dass man mit dem ersten Basisvektor startet und den lässt. Den zweiten manipuliert man, sodass dann das stimmt. Das heißt, genauso habe ich den natürlich auch. Gut, das war dieses Beispiel.
Und wenn Sie mehr andere ähnliche, ich weiß nicht, Beispiele haben wollen, dann sagen Sie gerne Bescheid. Ja.
Können wir diese 0 jetzt irgendwie interpretieren?
Ja, können wir interpretieren, als C1 und C2 stehen senkrecht aufeinander bezüglich G. So, dann, oh, können wir das nächste abhaken? Denn, achso, und ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie man da so Sachen ausrechnet, in der Podcast-Folge vorkommt, in der letzten, die ich gemacht habe. Das heißt, wenn Sie Lust haben, das zu üben, dann können Sie auch da nochmal reinhorchen und gucken, ob Sie da noch mehr Fragen haben. Eins der letzten neuen Konzepte, die wir uns jetzt noch anschauen, damit Sie in Zukunft, wenn das irgendwo kommt, das schon mal gehört haben, ist das Konzept einer quadratischen Form. Quadratische Formen werden aus symmetrischen Bilinearformen gebastelt. Man definiert den Wert unter der Form, indem man den Wert des Vektors mit sich selber bei der Bilinearform einsetzt. Also unter unserer Voraussetzung, die wir mal haben, heißt eine Abbildung von V nach K diesmal, denn ich setze ja nur einen Vektor ein. Quadratische Form genau dann, wenn man die Werte von Q bestimmen kann, indem man eine symmetrische Bilinearform G hernimmt und dann einfach die Werte des Vektors mit sich selber, der Vektoren mit sich selber unter G bestimmt. Und das muss immer dieselbe sein. Das heißt, es ist nur eine quadratische Form, wenn ich die Bilder immer auf die gleiche Weise mit der gleichen symmetrischen Bilinearform G bestimme. Ich darf nicht zwischendurch wechseln. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Voraussetzung, die man manchmal haben möchte, nämlich, dass die Werte immer nicht negativ sind. Dann heißt die Form positiv semi-definit. Positiv definit wäre, dass die immer positiv sind, außer beim Null. Und jetzt sieht man schon einen Zusammenhang zu symmetrischen Bilinearformen. Und häufig ist es so, dass wenn man eine quadratische Form gegeben hat, mit irgendeiner Vorschrift, wie man Bilder ausrechnet, dass man dann die dazugehörige symmetrische Bilinearform G daraus zurückrechnen kann. Aber das ist nicht immer so. Und wir sehen in dieser Bemerkung, warum das manchmal schief geht. Ja.
So heißt das quadratisch? Was ist da quadratisch?
Ein bisschen sieht man das später in den Anwendungen, aber für den Moment würde ich sagen, man passt alles nicht so richtig gut. Also meine Intuition wäre, man guckt quasi entlang der Diagonalen der Grandschen Matrix, also da, wo die beiden Indizes gleich sind, so, das ist es so ein bisschen, also die Vektoren mit sich selber in der Form. Und es gibt bestimmt noch aus den Anwendungen irgendwelche anderen Gründe, warum das so heißt. Ich muss kurz nachdenken. Na, manche Rechenregeln werden sich da sozusagen so verhalten, weil die ja von den Rechenregeln von Linearformen herkommen, aber man immer alles mit den Vektoren sich selber macht. Da, denke ich, sieht man auch noch was. Also so quasi quadratische Rechenregeln. Hier in der Bemerkung, in der nächsten, da kann man es auch schon so ein bisschen sehen, wenn ich nämlich eine Summe in die quadratische Form einsetze, dann übersetzt sich das ja in die Summe von diesen Vektoren, aber zweimal eingesetzt in die ursprüngliche Bilinearform. Und dann entstehen ja diese ganzen Terme und wegen der Symmetrie fasse ich in der Mitte was zusammen. Das sieht ein bisschen aus wie die erste binomische Formel. So, also da denke ich, kann man auch so ein bisschen, das meinte ich mit Rechenregeln, wo man plötzlich so Quadrate sieht. Das heißt, wenn ich die quadratische Form ausrechne von der Summe von Vektoren, dann kriege ich etwas, was ein bisschen an eine binomische Formel erinnert, Wert der quadratischen Form für den ersten plus Wert der quadratischen Form für den zweiten plus zweimal irgendwas. Und hier sehen wir, warum es eben nicht immer funktioniert, dass man das zurückrechnen kann. Wenn wir das verallgemeinern und wenn wir das über Körpern machen, die auch Charakteristik 2 haben dürften, dann würde dieser Term am Ende, also dieses 2 mal g von v, w, einfach verschwinden. Und das heißt, wir haben dann keine Info mehr über die Form g, die wir ansonsten hier hätten. Das heißt, solange wir über R und C arbeiten, das ist kein Problem, dann gewinnen wir hier wirklich Informationen über G, aber wenn wir beliebige Körper haben, müssen wir da aufpassen. Im nächsten Lemma sehen wir noch eine total natürliche Konstruktion, die uns eine quadratische Form liefert, und dass das so natürlich ist, liegt daran, dass wenn man, da muss man noch ein bisschen mehr für wissen, aber dann kann man sich das, was hier passiert, vorstellen, wie ich benutze eine Matrix, um Werte auszurechnen für eine symmetrische Bilinearform. Und wenn ich das so mache mit der Rechenregel, die wir gesehen haben im Beweis von Satz 13.12a, da lief das ja so, ich werte die Form aus, indem ich rechne V Stern Gramsche Matrix V Stern W transponiert, wenn V und W die Vektoren sind. Und das hier sieht so ähnlich aus. Jetzt habe ich halt den Formwert mit sich selber, also V Stern A Stern V transponiert. Das ist genau dasselbe, nur dass wir halt zweimal denselben Vektor einsetzen. Deswegen sollte es überhaupt nicht überraschend sein, dass hier eine quadratische Form rauskommt. Wir rechnen das kurz nach. Das ist... Ich muss auf jeden Fall wischen und ich würde sagen, eine Tafel ist ein Tick ambitioniert, vielleicht eine Tafel und eine Zeile oder so. Mal gucken.
Checkliste würde ich entstehen lassen.
Wir fangen mit einer symmetrischen Matrix an. Das ist wichtig. Wir können uns ja vorstellen, wie der Beweis funktioniert. Nämlich, dass wir einfach A als Gramsche Matrix interpretieren für die symmetrische Linearform, die dann das tut, was wir wollen. Genau das ist hier die Idee. Deswegen ist es sinnvoll, so anzufangen. Und dann behaupten wir, dass wir dann eine quadratische Form auf R auf N definieren können. Durch die Vorschrift, die da steht, wir bilden Vektoren V ab, indem wir V Stern Matrix Stern V transponiert ausrechnen. Müssen wir nur einmal kurz gucken, ob die Rechenregeln wirklich alle so passen. Oh, dann kommt gleich der Spektralsatz von Matrizen, den schaffen wir heute auch noch. Toll, ich bin begeistert.
So, stimmen die noch? 13, 15?
Ja, okay, Voraussetzungen habe ich gerade nochmal erzählt. Damit wir leichter rechnen können, möchte ich gerne die geordnete Standardbasis für R auf N einmal hernehmen und möchte die Vektoren B1 bis Bn melden.
Heißt R auf N da eigentlich V?
Nee, aber ich glaube, das schadet nicht, denn ich werde Schritt für Schritt nach V schreiben und dann möchte ich, dass klar ist, dass immer R auf N gemeint ist. Symmetrische Linearform, indem ich dieses A als Gramsche Matrix verwende. Ich weiß, dass das geht. Wir haben ja eine Korrespondenz zwischen Matrizen und Linearform, genauso wie zwischen Matrizen und Vektorraumhomologieschlüsseln. Da werfe ich also einmal Satz 12, 16. Wenn die Matrix, mit der ich angefangen habe, symmetrisch ist, dann wird die Form symmetrisch, auch wenn wir wieder rechnen können. Das heißt, so kriege ich das alles, was hier steht. Die Form ist symmetrisch, weil die Matrix symmetrisch ist, ja, habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt müssen wir einfach nur noch hinschreiben, dass die Rechenregeln so sind, wie wir denken. Und das haben wir im Wesentlichen letztes Mal schon gesehen. Deswegen kann ich es, glaube ich, kurz machen. Und dann schaue ich mal, ob sie mehr kommen. Seit Gleich 1 bis n. Dann gucke ich erstmal, was der Formwert, also für die quadratische Form ist, was der Formwert ist für die einzelnen Basisvektoren.
Naja, die Definition sagt, dass ich den Vektor mit der Matrix A multipliziere, also A, und dann nehme ich den Vektor transponiert und multipliziere da rechts nochmal. Na gut, aber ich weiß ja, wie das hier aussieht. Hier habe ich an der i-Stelle eine 1 und sonst überall 0. Das heißt, da kopiere ich die i-te Zeile der Matrix A. Und dann kombiniere ich die noch mit dem Vektor hier transponiert. Das heißt, es ist ein Spaltenvektor, wo ich lauter Nullen habe und an der i-ten Stelle eine 1. Das heißt, da kopiere ich dann genau einen Eintrag aus der Matrix A aus. Und wenn ich jetzt überlege, ich hatte vorher die i-te Zeile und dann kombiniere ich hier sozusagen mit der i-ten Spalte, dann wird das der Eintrag an der Stelle ii. Das heißt, ich kriege den Matrix-Eintrag an der Stelle ii. Und nach Definition der Karmischen Matrix ist das G von I von B. Wer braucht es, dass ich da mehr hinschreibe? Also das ist okay, gut, ich habe alles erklärt. Nach Definition der Karmischen Matrix. Und wir haben reingesteckt, dass die Vektoren so aussehen, wie sie aussehen. Also dass ich genau weiß, wo die Einsen sind und was deshalb bei der Matrix-Multiplikation passiert. Das heißt, wir verwenden sich auch bei den Vor- und Nachteilen. Das verwende ich da auch noch. Das habt ihr alles gerade erklärt. Naja, und jetzt müsst ihr doch nur noch sehen, dass sich das alles mit Linearkombinationen verträgt. Und dann könnte ich jetzt sagen, dass man das sieht. Ich gucke vielleicht gar nicht zufrieden, wie lange sind. Wenn ich jetzt hier statt EI eine Linearkombination hinschreibe, dann kriege ich halt hier eine Linearkombination. Das kann ich alles ausrechnen. Also, ja, das ist eigentlich alles. Könnt ihr einen Satz dazu schreiben? Soll ich einen machen? Das finde ich wieder. Ich kann ihn ja mal als Linearkombination hinschreiben und dann so eine kurze Rechnung hinschreiben, vielleicht.
Aber das ist ja einfach G von VI.
in die diese Einträge reinschreibt und dann die DLF-Rechenregeln verwendet. Dann steht da die von also das ist wirklich nur das Einsetzen der Linearkombination und dann eben wieder die Matrixmultiplikation. Und mir reicht es mal, wenn ich das einmal für Basisvektoren sehe, aber ich denke, es ist nicht schlecht, das einmal durch die Linearkombination zu machen. Dann gucke ich mal.
Ach ja, auch wenn noch Zeit. So, heißt also, dass wenn Sie in die Verlegenheit kommen, dass Sie für irgendwas eine quadratische Form brauchen und eine Idee brauchen, wie Sie eine finden können, Möglichkeit 1, da läuft sowieso eine symmetrische Bilinearform B rum, dann ist alles klar. Oder Sie können sich auch mit jeder symmetrischen Matrix sowas basteln. Haben Sie Fragen? Oder was für Fragen haben Sie? Sollte ich fragen? Beispiele können Sie selbst basteln, ne? Nehmen einfach eine symmetrische Matrix und schreiben das so hin, aber wenn Sie das möchten, kann ich auch noch irgendwas basteln, dann sagen Sie es einfach schon Glück. Ich würde ansonsten jetzt den Spektralsatz für Matrizen machen und mich nochmal sehr freuen und ich denke, dass ich zwei Tafeln brauche, einfach nur, weil ich ein, zwei Matrizen hinschreiben muss und die ein bisschen Platz wegnehmen. Ich denke, dafür brauche ich zwei Tafeln. Ich wische erstmal. Sie können ja schon mal gucken, was da passiert. Und ich wische ein bisschen. Und das Schöne ist, wenn wir den dann gleich besprochen haben, dann weiß ich, dass wir ganz entspannt nächste Woche alles fertig besprechen können und noch ein bisschen Zeit für Fragen haben. Und darüber freue ich mich, denn ich weiß, dass ich mich echt ein bisschen im Stress mit dem ganzen Stoff. Ihnen jetzt noch irgendwas eingefallen ist, irgendeine Frage oder brauchen Sie irgendwo noch ein Beispiel? Soll ich noch eine Hausaufgabe mitnehmen? Gerade nicht. Okay. Dann kommt jetzt der Spektralsatz für Spektralsatz für Matrizen. Wieder arbeiten wir bei R, wieder ist der Vektorraum R auf N, das heißt, wir bleiben schön anschaulich. Wir haben eine symmetrische Matrix A, der Größe M kreuz N. Wir haben im Hinterkopf, das könnte eine gramsche Matrix für eine symmetrische Linearform sein. Wir können daraus eine quadratische Form basteln. Wundervoll. Und jetzt machen wir das, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Wir definieren nämlich einen Endomorphismus, in dem wir die Vektoren alle mit dieser Matrix A multiplizieren. Da kommt ein Endomorphismus raus, das haben wir schon geklärt. Und falls wir als geordnete Basis die Standardbasis nehmen, dann ist sogar dieses A schon die Abbildungsmatrix für diesen Endomorphismus Alpha. Okay, das heißt, das ist alles nichts Neues. Und jetzt behaupte ich, und ich erkläre gleich, warum das Spektralsatz heißt, also was die Beziehung zu dem anderen Satz ist, dann behaupte ich, gibt es eine quadratische, invertierbare Matrix D über R. Dieses GLNR steht für Menge der invertierbaren N kreuz N Matrizen über R. Das ist nicht nur eine Menge, das ist eine Gruppe mit Matrixmultiplikation. Eine Gruppe. Die kann noch mehr, diese Matrix. Sie ist nicht nur invertierbar, sondern das Inverse ist die Transponierte. Das ist was Besonderes. Und das Ganze ist auch noch so, dass ich diese Matrix quasi als Basiswechselmatrix benutzen kann, um von der Abbildungsmatrix A für Alpha zu einer neuen Abbildungsmatrix zu kommen, die Diagonalform hat, wo die Eigenwerte auf der Diagonale stehen. Das heißt, Sie kriegen quasi eine Bastelanleitung, es gibt was, bla bla bla, mache eine Matrixmultiplikation und du kriegst eine Jordansche Normalform. Sozusagen. Und da sehen wir den Zusammenhang zum anderen Spektralsatz. Da hieß es ja, es gibt eine Basis, eine Orthogonalbasis zu bla bla bla, die gleichzeitig aus Eigenvektoren zu irgendwas besteht. Na, und hier kriegen wir eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix geschenkt. Und wir werden sehen, was das mit Formen zu tun hat. Ja.
Kriegen wir auch nachher noch eine Bastelanleitung, wie wir das D finden?
Mal gucken. schlage vor, dass wir in den Beweis gucken. Manchmal ist ja ein Beweis in der Bastelanleitung versteckt. Also los! Geht so?
Also machen Sie das auf jeden Fall sehr entspannt. Hier läuft es in der Abbildung um Alpha und wir wollen eine schöne Abbildungsmatrix basteln und da steht, das geht irgendwie auf tolle Weise, aber da laufen jetzt noch keine Formen rum. Das heißt, was jetzt gerade noch nicht automatisch da steht, ist der Zusammenhang zu den ganzen Sachen davor. Diesen Zusammenhang stellen wir jetzt her, indem wir unser Standard-Salat-Produkt hernehmen und die quadratische Form, die wir gerade in Lemma 13, 15 hergenommen haben. Seite also F. Und ich nehme jetzt die gleiche Abkürzung wie vorhin, Standard, Skalar, fast die gleiche Grund. Diesmal gönne ich mir einen Vokal. Standard, Skalar, Produkt auf R. Das soll F sein. Und jetzt möchte ich die quadratische Form Q hernehmen, die wir in Lemma 13, 15 benutzt haben, und zwar bezogen auf unsere Matrix A. Wir haben ja da so eine symmetrische Matrix gegeben, das heißt, ich kann das mit der machen und weiß dann, dass ich mit dieser Anleitung aus Lemma 13, 15 eine quadratische Form kriege. Warum ich das will, ist die nächste Frage, aber wir machen das mal. Gesundheit. Das heißt für alle V aus V sei Q von V definiert als V Stern A Stern V transponiert. Was stellen wir fest, wenn wir jetzt einmal scharf hingucken? Der erste Teil sieht aus, als würden wir mit Alpha abbilden, bezogen auf die geordnete Standardbasis. Und dann passt halt. Okay, jetzt ist Q eine quadratische Form. Wir haben das gebastelt mit einer Matrix, aber nach Definition einer quadratischen Form wissen wir ja auch, dass es eine symmetrische Bilinearform geben muss, nämlich die, die wir G nennen möchte, die die Beziehung erfüllt aus der Definition von quadratischen Formen. Sei jetzt also G eine, schreibe ich mal, symmetrische Bilinearform, für die gilt, ist Q von V das gleiche wie G von V, V. So was gibt's, weil Q eine quadratische Form ist, also gebe ich da einen Namen. Und man sagt dann auch häufig, dass G die symmetrische Bilinearform ist, die zu der quadratischen Form Q gehört. Also wenn wir sowas mal hören, ist das dann gemeint. Okay. Was haben wir jetzt also? Wir haben F, das Standard-Skalar-Produkt. Wir haben G, eine symmetrische Binärform. Das reicht noch, um die Hauptachsentransformation zu benutzen, also Satz 13, 13. Nee, das steht da nicht mehr. Was war da nochmal los? Wir finden eine geordnete Basis von V, die gleichzeitig eine Orthonormalbasis für das Standard-Skalar-Produkt F ist und eine Orthogonalbasis für die symmetrische Form G. Das war die Hauptachsentransformation. Also schnappe ich mir jetzt diese Basis. Okay, Moment, brauche ich die Vektoren? Kurz gucken. Vielleicht nicht, vielleicht geht es so. Ich male dann gleich meine Matrix hin. Vielleicht brauche ich die Vektoren nicht. Sei gut, eine geordnete Basis von V, die gleichzeitig alles kann, was in der Hauptachsentransformation steht. Die gleichzeitig eine Orthonormalbasis Gesundheit für F ist. und eine orthogonale Basis für G. So, bisher wissen wir nur, dass es geht, aber wir haben ja teilweise in den Resultaten vorher auch schon Bastelanleitungen gesehen, wie man diese ganzen Sachen kriegt. Das heißt, die könnte man jetzt ja alle verwerten. Okay, was wissen wir denn?
Wir wissen, wie die geradische Matrix aussieht.
Ist eigentlich eine gute und gute Idee für die Basis auch, okay? Aus Gründen habe ich die Basis hier C-Gut genannt. Und da ich mich sonst gleich selbst verwirre, möchte ich die jetzt hier auch C-Gut nennen. Bitte einmal probieren. Es wird nämlich später noch ein B-Gut geben. Mit Satz 13 sei C-Gut eine geordnete Basis von V, die gleichzeitig eine Orthonormalbasis für F und eine Orthogonalbasis für G ist. Okay, und jetzt wissen wir, wenn ich das C-Gut benutze und eine Gramsche Matrix für G aufstelle, dann stehen außerhalb der Diagonale lauter Nullen, das weiß ich. Und für F weiß ich sogar noch mehr, da ist nämlich dann die Gramsche Matrix dazu die Einheitsmatrix. Jetzt wissen wir, dass wenn ich F nehme und C als geordnete Basis verwende, dass dann die Gramsche Matrix die Einheitsmatrix ist. Aber wie ich gerade auch gesagt habe, wissen wir hier für die Orthogonalbasis für G immerhin auch was, nämlich, dass da jetzt außerhalb der Diagonale lauter Nullen sind. Und das kann ich ja auch mal hinschreiben. Und die Diagonalleute, die nenne ich halt irgendwie. Sagen wir jetzt Lambda 1 bis Lambda n aus R. So, das fehlt. Und das ist jetzt die erste Matrix, die ich anmalen muss. Wenn ich G angucke und C nehme und da die Gramsche Matrix bilde, dann weiß ich, dass die Sachen außerhalb der Diagonale alle Nullen sind. So, das heißt, es sind hier ganz viele Nullen und hier ganz viele Nullen und auf der Diagonale steht irgendwas und das sollen genau meine Lambdas sein. So, das kann ich erstmal machen. Und die ganze Zeit das Gefühl, ich möchte noch eine. Noch eine Basis hernehmen. Ganz kleinen Moment, ich muss mal eben gucken. Also, wenn ich die Standardbasis nehme, dann ist A meine Abbildungsmatrix für Alpha. Das finde ich gut. Ich muss nur kurz überlegen, ob ich das auch möchte. Das passt dazu, wie Q definiert ist und deswegen auch wie G definiert ist. Das heißt, ich möchte jetzt auch noch die geordnete Standardbasis haben. Die nenne ich B-Hut. Deswegen brauche ich auch B-Hut. Die geordnete Standardbasis von V.
Ach ja, kein Stress.
Indem ich G von den Vektoren mit sich selber berechne oder indem ich die Matrix A in die Mitte nehme und dann von links und rechts mit V bzw. V transponiert verknüpfe. Wenn ich also die geordnete Standardbasis zugrunde lege, wir können ja mal kurz überlegen, was ist Q von Standardbasisvektoren? Da mache ich die Matrixmultiplikation und sehe, dass da immer die Diagonaleinträge rausgegeben werden. Das heißt, A wird die geradische Matrix dann für G. Und ja, jetzt braucht ich wirklich etwas mehr als eine Hand. Da ist A die geradische Matrix für G, für diese Basis, für die geordnete Standardbasis, nach Wahl von Q. Oder nach Definition von Q, sollte ich sagen. Denn G und Q hängen ja in der Definition zusammen. Thank you. Und das war es jetzt im Prinzip. Ich muss jetzt nur noch die richtigen Basissätze machen und dann sind wir fertig. Ich behaupte, und das beantwortet auch die Fragen mit der Bastelanleitung, für alles, was bisher passiert ist, haben wir ja Bastelanleitung, und jetzt sage ich Ihnen, was die Matrix D ist. Die Matrix D ist nämlich einfach nur eine Basiswechselmatrix. Ich muss nur gucken, wo ich bin schon. Ich möchte wechseln von C-Hut zu B-Hut. Genau, das möchte ich machen. Das heißt, die ist jetzt meine Basiswechselmatrix von C-Hut zu B-Hut. Basiswechselmatrizen sind invertierbar. Und da wir gerade alles über R machen, ist es wirklich eine N-Falls-N-Matrix über R, die invertierbar ist. Das heißt, wir sind wirklich in GLNR. Was wir noch sehen müssen, ist, dass jetzt diese Beziehung da stimmt, also dass eine Diagonalmatrix rauskommt und dass wir vor allem diese Beziehung haben, dass es inverse transponierte ist. Das ist bisher noch nicht klar, warum das so sein sollte. Das heißt, dass die nächste Rechnung, die ich mache, das irgendwie klären muss. Und damit kommen wir zur letzten Rechnung von heute. Oh, jetzt verabschiedet sich die Kreide. Das ist nicht gut. Ziemlich wichtig bin ich nicht.
D-Transponiert ist eine Diagonalmatrix, deren Diagonaleinträge genau die Eigenwerte von Alpha sind. Naja, Diagonalmatrix haben wir schon mal. Wir müssen gleich nochmal gucken, ob das auch wirklich die Eigenwerte von Alpha sind. Aber es ist eine Diagonal-Abbildungsmatrix für Alpha. So viel können wir schon mal feststellen. In dem Moment, wo wir wissen, dass das hier das Inverse von D ist, dann sind wir damit fertig. Das heißt, das ist das Letzte, was uns fehlt. Ich will jetzt also D Stern D transponiert hinschreiben und sehen, dass da die Einheitsmatrix rauskommt. Machen wir das. D Stern D transponiert. Da kann ich ja in die Mitte einmal künstlich die Einheitsmatrix schreiben. Da passiert nichts. Dann schreibe ich die Einheitsmatrix einmal künstlich hin als da oben, als Matrix für. Ah, Moment! Bei der geordneten Standardbasis und dem Standardskalarprodukt habe ich doch auch als Gramsche Matrix die Einheitsmatrix gemacht. Also D, Stern, Gramsche Matrix für F und das Standardskalarprodukt für das Standardskalarprodukt und die Standardbasis. Genau? Aber das ist doch jetzt wieder Basiswechsel für Linearformen. Und mit D wechsle ich von C-Hut zu B-Hut. Also wird das hier die Gramsche Matrix für F und C-Hut. Und da oben steht, dass es auch die Einheitsmatrix ist. Das war ja der Witz am Anfang, den wir C-Hut gewählt haben. Das heißt, D transponiert ist wirklich D
Entstehung dieses 1. Jetzt sind wir mit allem fertig, denn das, was ich vorher gesagt habe, das wird jetzt noch aussagekräftiger mit dieser Info. Das sagt uns nämlich, dass hier gleichzeitig ein Basiswechsel für die Linearform und für die Abbildung Alpha stattfindet. Aber eine Abbildungsmatrix zu Alpha. Dieser Basiswechsel sagt uns, dass das hier eine Abbildungsmatrix für Alpha ist. Also muss das die Jordansche Normalform sein. Also müssen das die Eigenwerte von Alpha sein. Wir können also gucken, was Sie für Fragen haben. Ich schalte hier nochmal weg. Die einzelnen Rechnungen sind, glaube ich, nicht das Problem, sondern eher den Überblick zu behalten, was die ganzen Sachen jeweils sollen und was die Zusammenhänge sind. In Wirklichkeit ist es ein geschickt gemachter Basiswechsel, der benutzt, dass wir Formen haben und den Endomorphismus Alpha. Und dann kommt alles, was im Satz steht, einfach so raus. Also, dass dieses D invertierbar ist, gleich seiner Transponierten, und dass die ganzen Matrizen sich so verhalten, wie sie das sollen. Fragen? Ja.
Kann man irgendwie die Symmetrie als Eigenschaft benutzen, um später bei irgendwelchen Abbildungsmatrizen Diagonalisierbarkeit zu zeigen?
Kommt noch was zu in diesem Kapitel? Da würde ich also jetzt uns vertagen auf nächste Woche, wenn wir noch mehr zeigen, was noch mehr solche Eigenschaften miteinander verknüpft. Und will ich das jetzt schon teasern? Wir können ja mal duschen. Ich hake gleich den Spezialsatz für Matrizen ab, aber da Sie ja sowieso bestimmt für nächste Woche vorauslesen wollen und da das letzte Kapitel ist, gucken wir einfach mal kurz. Wir können jetzt symmetrische Matrizen mit noch einer weiteren Eigenschaft spezifizieren, die heißt positiv definiert. Wir gucken, was es ist. Und dann werden wir sehen, wie man das am Spektrum erkennen kann von einer Abbildung, die zu dieser Matrix gehört, wenn man sie als Abbildungsmatrix interpretiert. Und dann werden wir sehen, mit noch ein paar mehr Rechenregeln, wie man dann zur Polarzerlegung kommt. Und ich würde sagen, das ist am ehesten etwas in die Richtung, in die Sie gefragt haben. Ja. Da, das ist dann das Ende, das und ein Beispiel dazu. Wenn Sie also mögen, dann lesen Sie weiter, schaffen wir alles locker nächste Woche. Und am Dienstag werde ich Sie fragen, wie wir dann die übrig gebliebene Zeit in der letzten Vorlesung noch verwenden wollen. Quatsch, Musik, Singen, Fragerunde, Fragen zur Prüfung, was auch immer uns da. Haben Sie jetzt gerade noch was? Noch einen Wunsch, eine Hausaufgabe, eine Frage? Ja.
Ich kenne das nur aus der Schule, dass die Lehrer sich fragen, gestern noch bis wohin ist der Stoff der Vorlesung jetzt relevant?
Alles um das Thema Adjungiertheit herum ist noch klausurrelevant. Alles, was danach kommt, nicht. Das heißt, ich frage Sie nicht nach der Polarzerlegung, ich frage Sie nicht nach der Hauptachsentransformation. Die Sachen zu kennen, kann aber natürlich total hilfreich sein. Ja, das ist die Antwort. Noch mehr? Okay, Video ist wahrscheinlich schon vorbei. Ich bleibe aber hier und beantworte Ihre Fragen. Tschüss am Video. Und ich mache noch kurz aus. So.